Dienstag, der 21. Juni 2022. Schön, dass ihr da seid. Wir sind nicht allein auf diesem Planeten. Wir sind noch nicht einmal allein in unserem Körper. Heute geht es bei uns um Lebewesen, ohne die wir vermutlich gar nicht existieren könnten.
Es geht um Bakterien, es geht um Viren und Pilze und um eine stille Revolution in der Forschung. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert und jetzt beginnt ein neuer Tag.
Fast auf den Tag genau ist es 22 Jahre her, da verkündete der damalige US-Präsident Bill Clinton einen der größten Durchbrüche in der Geschichte der Biologie, vielleicht sogar in der Geschichte der Menschheit. Zum ersten Mal war das menschliche Genom, also all unsere Gene, in Grundzügen entschlüsselt worden.
Today the world is joining us here in the East Room to behold a map of even greater significance. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind.
Ja, keine Frage, das war ein Meilenstein. Seit diesem Tag lernen Forscherinnen und Forscher jeden Tag mehr über unsere Gene, was sie können, was sie bewirken und so weiter. Es gibt noch viel zu erforschen, auch wenn heute jeder sein persönliches Genom analysieren lassen kann und weiß, welche Wahrscheinlichkeiten er für bestimmte Erkrankungen zum Beispiel hat. Es kann noch Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern, bis wir wirklich verstehen, wie alles bei den Genen so zusammenhängt.
Und vor einigen Jahren ist dann noch etwas passiert, ohne dass ein Präsident vor die Weltöffentlichkeit getreten ist. Forscherinnen und Forscher haben festgestellt, unsere Gene allein bringen uns nicht weiter. Wir würden gar nicht existieren, wenn nicht andere Lebewesen da wären. Bakterien, Pilze und Viren, sie leben auf uns und in uns. Sie sind das Mikrobiom. Auch hier muss noch viel geforscht werden, aber so viel ist sicher, sagen Wissenschaftler. Wir müssen uns nicht nur unsere eigenen Zellen angucken, sondern auch die ganzen Bakterien und so weiter, die vor allem im Darm mit unserem Körper zusammenleben. Und das bedeutet, wir müssen auch darauf achten, dass es diesem Mikrobiom gut geht.
Einer der Forscher, die sich in Deutschland mit dieser unterschätzten Revolution in der Biologie befassen, ist Professor Dr. Till Strohwig vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Er sagt uns, wie der Stand der Wissenschaft ist und wie wir alle etwas für uns selbst tun können, wenn wir Bakterien, Viren und Pilze unterstützen, so gut es geht. Und wie wir mit deren Hilfe Krankheiten heilen können und wie unser Immunsystem mit diesen Lebewesen zusammenarbeitet.
Hallo, Herr Professor Strohwig.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für uns, denn es geht um eine, um ein Wort, das in den vergangenen Jahren immer häufiger aufgetaucht ist, das ich früher so gar nicht gehört habe. Und da müssen wir mal klären, was ist da dran? Ist das nur ein Buzzword oder stehen wir da wirklich vor neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft? Vielleicht als allererstes aber mal, Sie sind am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Sie sitzen in Braunschweig, richtig?
Das ist richtig, ja.
Und da leiten Sie die Abteilung. Ich versuche es mal vernünftig zusammen, mikrobielle Immunregulation.
Genau, die Abteilung für mikrobielle Immunregulation.
Was machen Sie da?
Ja, in meiner Arbeitsgruppe erforschen wir, wie Bakterien im Darm oder mikrobielle Gemeinschaften im Darm das Immunsystem beeinflussen, insbesondere mit einem Schwerpunkt auf den Darm. Aber wir interessieren uns auch, wie diese Bakterien oder diese Mikroben im Darm auch unser gesamtes Immunsystem im ganzen Körper beeinflussen.
Und diese Bakterien, von denen Sie da gesprochen haben, sind auch, glaube ich, Pilze, ne? Stimmt das?
Ja. Genau, zu diesen Mikroben, also den Mikroorganismen, die dort leben, dazu gehören Bakterien, aber auch Pilze zum Beispiel, Hefen, das ist ja auch so ein Beispiel, aber auch die Pathogene, also oder die Viren, die auch eben die Bakterien oder auch die Pilze infizieren können zum Beispiel.
Viren sind auch mit dabei.
Okay. Viren sind auch mit dabei.
So, und das alles nennen wir Mikrobiom.
Genau, das bezeichnen wir als das Mikrobiom. Früher haben wir das häufig die Mikroflora genannt, aber die wissenschaftlich korrekte Art und Weise, das zu bezeichnen, ist das Mikrobiom. Das bezeichnet die Gesamtheit dieser Organismen, die eigentlich alle mehrzelligen Organismen besiedeln und insbesondere im Menschen auf allen Körperoberflächen oder auch halt jetzt eben im Darm zum Beispiel zu finden sind.
Weil wir ja mit Bakterien und Pilzen, wenn es bei Pilzen nicht gerade Champignons sind, die ja eigentlich immer was Negatives verbinden, aber die Dinger sind überall, sag ich mal so ganz simpel.
Genau, also letztendlich natürlich sind die überall in der Umwelt zu finden, aber auch überall auch auf unserem Körper zu finden. Und das war eigentlich, glaube ich, der Paradigmen-Shift in den letzten Jahren, dass man erkannt hat, dass diese Mikroorganismen, die auf unserem Körper leben, dass die eigentlich nicht nur schlecht sind und nicht nur uns, ich sag mal, Böses wollen, sondern auch vieles Gutes tun.
Ich habe gelesen, dass es mehr Bakterien und Pilze in unserem Körper gibt, als wir menschliche Zellen haben.
Ja, genau, das sind die Schätzungen, die derzeit zirkulieren. Und das kann man sich natürlich vorstellen, ist sehr schwierig zu berechnen. Letztendlich variieren diese Werte etwas zwischen mindestens dieselbe Anzahl bis manchmal sogar auch zehnfach mehr mikrobielle Zellen. Was aber eigentlich noch viel, denke ich mal, imposanter ist, ist die Anzahl der Gene, die Sie ja auch gerade eben genannt haben. Also ich denke mal so, als die Sequenzierung des menschlichen Genoms beendet war, hat man sogar gesagt, ja, 25.000, 30.000 Gene, natürlich durch die verschiedenen Varianten, die in diese Gene sozusagen auch kommen können, haben wir vielleicht dann knapp unter 100.000 verschiedene Gene in einem Menschen. Bei den Mikroorganismen ist das aber noch viel größer. Jeder Mikroorganismus hat circa 3.000, 4.000, 5.000 Gene und wir haben aber bis zu 1.000 verschiedene von diesen Mikroorganismen, bis zu mindestens eine zehnfach höhere Zahl an mikrobiellen Genen in und auf uns im Vergleich zu den menschlichen Genomen.
Ganz simple Frage, wo kommen die eigentlich her?
Ja, die Besiedlung des Menschen beginnt eigentlich mit der Geburt von diesen Mikroorganismen. Das heißt also, in den ersten Minuten nach der Geburt fangen Mikroorganismen an, den Menschen zu besiedeln. Das heißt, die kommen typischerweise in dem im ersten Moment, wenn es halt eine natürliche Geburt ist, kommen die aus dem Vaginaltrakt der Frau oder auch aus anderen, sage ich mal, aus der Haut, von der Haut zum Beispiel. Und da hat man dann zum Beispiel schon festgestellt, dass wenn ein Kind, sage ich mal, natürlicherweise geboren wird oder per Kaiserschnitt, dass die erste Besiedlung durch Mikroorganismen schon ein bisschen anders ist, eben mehr die Bakterien aus dem Vaginaltrakt versus die Bakterien, die zum Beispiel auf der Haut zu finden sind.
Das heißt, schon ganz früh gibt es Unterschiede bei Menschen. Ein Baby, das per Kaiserschnitt zur Welt kommt, hat andere Mikroben?
Ja, da gibt es also, wie gesagt, diese ersten Unterschiede, die halten dann typischerweise vielleicht ein paar Wochen an, diese Unterschiede. Und danach kommen andere Einflussfaktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und bei Menschen ist das vor allem, ob sie gestillt werden oder ob sie zum Beispiel eine Ersatznahrung bekommen.
Und beim Stillen gibt es dann mehr Mikroben, nehme ich mal an, als...
Nicht unbedingt mehr Mikroben, sondern andere Mikroben, weil das ist ein ganz wichtiges Verständnis, ist, dass diese Mikroben natürlich angepasst sind daran, was wir ihnen zur Nahrung zur Verfügung stellen, weil sie letztendlich sich natürlich darauf angewiesen sind, dass wir sie füttern. Und die Muttermilch hat ganz besondere Nahrungsbestandteile, die ja sonst in der Natur gar nicht so eigentlich vorkommen, die zum Beispiel ja nicht in, ich sage jetzt mal, Kuhmilch oder so genauso vorhanden sind. Und ich denke mal, das kann man sagen, im Laufe der Evolution hat sich da ein ganz besonderes Verhältnis zwischen, ich sage mal, gesundheitsfördernden Bifidobakterien entwickelt und den Bestandteilen der Muttermilch.
Und dann werden wir langsam erwachsen, wir werden Kinder, Jugendliche sind Erwachsene. Und da ändert sich das Mikrobiom auch noch viel?
Genau, also auch im Laufe unseres Lebens verändert sich unser Mikrobiom sehr stark. Auf gewisse Art und Weise die ersten 3, 4, 5 Jahre unseres Lebens sind die, bei denen sich das Mikrobiom am dynamischsten ändert, wo natürlich auch letztendlich statt, ich sag mal, dem Stillen kommt dann langsam die feste Nahrung dazu. Kleine Kinder stecken sich ja auch alles in den Mund und nehmen so mit Mikroben aus der Umwelt auf. Aber auch dann letztendlich, wenn wir erwachsen sind, durch unsere Präferenzen für verschiedene Nahrungsmittel, aber auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Reisen in Regionen der Welt, in denen hygienische Standards nicht so hoch sind, wo man ja natürlich auch immer wieder hört, dass dass man dort eine Durchfallerkrankung während des Reisens bekommen kann. Auch das sind natürlich Momente, in denen sich unser Mikrobiom weiter sozusagen exponiert wird zu neuen Mikroorganismen. Ein ganz wichtiger anderer Aspekt sind natürlich auch die große Anzahl an Medikamenten, die wir im Laufe unseres Lebens zu uns nehmen. Antibiotika ist das ganz klassische Beispiel, wo man sich natürlich sehr einfach vorstellen kann, dass diese Medikamente, diese Art von Medikamenten auch die guten Bakterien im Darm teilweise schädigen können. Inzwischen weiß man aber auch, dass andere Medikamente, Protonenpumpeninhibitoren zum Beispiel.
Was für Teile? Habe ich noch nie gehört. Protonenpumpen?
Protonenpumpeninhibitoren, das sind so die Medikamente, die man einnimmt, um Magensäure zu kontrollieren zum Beispiel.
Also Maloxan oder sowas?
Ja, genau. Okay. Gut, und die beeinflussen insofern halt auch, indem sie die Umgebung im Darm oder in unserem Verdauungstrakt verändern, verändern sie halt auch die Umgebungsbedingungen oder Wachstumsbedingungen für die Mikroben und somit können sich auch diese mikrobiellen Gemeinschaften, die wir mit uns tragen im Darm, auch noch einmal ändern.
Als Sie vorhin gesagt haben, ja, Kinder, die stecken sich ja alles in den Mund, ist das also gut, wenn Kinder draußen im Dreck spielen, weil die dann mehr Mikroben haben, die möglicherweise gut sind?
Ja, genau. Also heutzutage geht man davon aus, dass zu viel Hygiene möglicherweise auch nicht gut ist für das Mikrobiom, aber auch für die Entwicklung des Immunsystems, weil das Immunsystem und das Mikrobiom trainiert werden müssen. Letztendlich müssen sie lernen, ich sage jetzt mal, Krankheitserregern umzugehen. Und letztendlich auch für das Mikrobiom ist es wichtig, halt einfach exponiert zu sein zu vielen verschiedenen Mikroorganismen.
Jetzt habe ich diese ganzen Mikroben in meinem Körper. Ich habe möglicherweise nicht so hygienisch gelebt, also als Kind. Und dann ist er erstmal gut. Und dann lese ich jetzt, alle möglichen Krankheiten bis hin zu Depressionen können auch von einer Störung des Mikrobioms herrühren. Was ist der Stand der Wissenschaft? Was wissen wir? Wie beeinflusst das Mikrobiom unsere Gesundheit als Mensch?
Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die sich jetzt damit beschäftigen haben, das Mikrobiom bei verschiedenen Erkrankungen zu studieren. Und haben dann feststellen können, dass bei Patienten, die an, ich sage jetzt mal, einer entzündlichen Darmerkrankung zum Beispiel leiden, dass deren Mikrobiom anders ist. Das heißt, diese ersten Erkenntnisse waren, das Mikrobiom ist verändert bei verschiedenen Erkrankungen. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Mikrobiom in den Situationen auch ursächlich an der Entstehung dieser Erkrankung beteiligt ist. Und das war und ist eine große Forschungsaufgabe derzeit herauszufinden, ob es sich hierbei um kausale Zusammenhänge handelt oder ob es sich hierbei um Konsequenzen der Erkrankung handelt. Ein wichtiger Aspekt, warum könnte es eine Konsequenz sein, ist natürlich die Vielzahl an Medikamenten, die man einnimmt und die das Mikrobiom auch letztendlich beeinflussen können. Interessanterweise gibt es aber jetzt eine Vielzahl an Studien, die aufbauend, denke ich mal, auf Tiermodellen erst einmal zeigen konnten, dass wenn ein Modellorganismus ein verändertes Mikrobiom hat, dass häufig der Verlauf von Krankheiten ganz komplett anders ist. Das heißt zum Beispiel, also bei diesen Modellen zum Beispiel für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die man im Tiermodell studieren kann, kann man ganz klar demonstrieren, dass wenn man das Mikrobiom moduliert, indem man zum Beispiel andere Mikroorganismen vorhanden hat oder ob man den Tieren dann eine andere Nahrung zur Verfügung stellt, die dann halt auch das Mikrobiom wieder verändern, verändert sich der Verlauf der Krankheit. Und diese Studien sind ganz wichtig, um diesen kausalen Zusammenhang zu zeigen. Es gibt jetzt nur ganz wenige Studien eigentlich jetzt im Menschen, die schon so weit gegangen sind, dass sie das Mikrobiom manipuliert haben, um auch letztendlich den Verlauf einer Krankheit zu verändern. Das beste Beispiel ist auch eine bestimmte Unterart einer entzündlichen Darmerkrankung, die durch ein krankmachendes Bakterium verursacht werden. Und dieses Bakterium ist normalerweise eigentlich in einem gesunden Mikrobiom unauffällig, kann nicht besonders stark wachsen. In Situationen aber, wo dieses Mikrobiom gestört ist, zum Beispiel durch die Abgabe eines Antibiotikums, kann dieses krankmachende Bakterium sich ganz stark vermehren und dann ein bestimmtes Toxin, also ein krankmachendes Protein produzieren, was dann eine entzündliche Darmerkrankung verursacht. Und was gezeigt wurde, ist hier, wenn man Patienten, die diese Erkrankung haben, die kann man einerseits mit einer Gabe eines Antibiotikums heilen, aber man kann sie auch heilen, indem man diesem Menschen eine Stuhltransplantation verabreicht. Das heißt, man isoliert die Bakterien aus einer Stuhlprobe eines gesunden Spenders, verkapselt die heutzutage. Und nach der Einnahme dieser Kapseln regeneriert sich das Mikrobiom in dem Patienten. Und dieser Patient ist dann längerfristig gegen eine erneute Infektion geschützt.
Aber das ist doch sensationell, wenn wir da keine gefährlichen Antibiotika einsetzen müssen.
Genau, diese Ansätze, die funktionieren derzeit insbesondere gut bei dieser bestimmten Art von Darminfektion. Aber natürlich, wir nehmen die meisten Antibiotika ja ein, nicht weil die Bakterien im Darm aus dem Gleichgewicht geraten sind, sondern wir nehmen sie ein, weil die Bakterien eine systemische Infektion, also in unserem Körper, sage ich mal, in den Organen verursachen. Und hier erreicht das ja das Mikrobiom normalerweise nicht diese Stellen. Das heißt also, letztendlich der Ansatz wird weiterhin sein, dass man diese klassischen Antibiotika benötigt, denke ich mal, um die Infektionen im Körper der Organe zu behandeln. Aber man könnte sich natürlich überlegen, ob man nicht das Mikrobiom nutzen kann, die Wahrscheinlichkeit zu verhindern, mit bestimmten krankmachenden Bakterien infiziert zu werden. Und da leiten wir dann eigentlich so ein bisschen in das, was das ursprüngliche Thema in der Forschungsarbeiten in meiner Arbeitsgruppe. Da interessiert uns nämlich insbesondere, wie diese Bakterien, die im Darm sind, letztendlich das Immunsystem beeinflussen.
Also das Immunsystem, das mich jetzt, sagen wir mal, auch vor einem Coronavirus schützt. Ich nehme das deswegen als Beispiel, weil wir darüber jetzt die ganze Zeit immer gesprochen haben.
Ja, sagen wir so, beim Coronavirus, da gibt es jetzt auch die ersten Studien, die darauf hindeuten, dass in Patienten, die einen schweren Verlauf haben und bei die auch eben letztendlich eine besonders starke systemische Infektion letztendlich haben, dass bei denen das Mikrobiom verändert ist. Ob das jetzt, wie gesagt, diesen kausalen Zusammenhang gibt, dass das wirklich aktiv dazu beiträgt, ist unbekannt. Oder es kann natürlich auch sein, dass dies einfach Individuen sind, bei denen das, sag ich mal, das Mikrobiom vorab auch geschädigt ist. Die Corona-Forschung ist, denke ich mal, ist ja sehr dynamisch und wir haben wunderbare Erkenntnisse erlernen können. Wie gesagt, beim Mikrobiom würde ich das jetzt ein bisschen vorsichtiger formulieren. Aber letztendlich, ich denke mal, diese chronischen entzündlichen Darmerkrankungen ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo man das erklären kann. Weil nämlich bei diesen Erkrankungen hat man typischerweise ein gestörtes Mikrobiom, das heißt eine gestörte Zusammensetzung des Mikrobioms. Und das Mikrobiom, das muss gefüttert werden, das ist der eine Faktor, aber die produzieren natürlich auch sogenannte Stoffwechselprodukte, wie wir ja auch Stoffwechselprodukte produzieren das die Bakterien auch. Und diese bakteriellen Stoffwechselprodukte werden vom Immunsystem gespürt. Da gibt es ganz besondere Rezeptoren oder Sensoren auch im Immunsystem dafür, die erkennen, wenn, sage ich mal, gesundheitsfördernde Bakterien vorhanden sind, weil deren Stoffwechselprodukte detektiert werden. Und diese Stoffwechselprodukte führen dazu, dass sich bestimmte Immunzellen dann halt auch vermehren können oder bestimmte Immunzellen die Signale bekommen, ja, ich muss jetzt nicht eine Infektion bekämpfen, ich muss jetzt nicht, ich sage jetzt mal, hyperaktiv werden, sondern ich kann jetzt eher darauf mich konzentrieren, dass diese Balance, das Gleichgewicht zwischen Immunsystem und Mikrobiom oder mikrobieller Welt gefördert wird.
Das ist ja völlig faszinierend, finde ich. Dass also sozusagen unser Körper mit anderen Lebewesen auf eine Art und Weise ja kommuniziert.
Ja, genau. Also da findet eine sehr intensive Kommunikation statt. Das ist natürlich auch in die andere Richtung, der durch die Sekretion von bestimmten Produkten, zum Beispiel über den Gallengang, kann der Körper auch, sage ich jetzt mal, aktiv einen Einfluss nehmen darauf, welche Bakterien, sage ich jetzt mal, welche Bakterien eher gefördert sind in der Ansiedlung.
So, und jetzt sind wir natürlich bei der Frage, die Sie sicherlich häufig gestellt bekommen. Wird es so sein, dass wir bestimmte Krankheiten zukünftig heilen können, indem wir einfach Bakterienpillen schlucken?
Ja, da kommen wir jetzt in eine ganz spannende Frage, genau. Also ich letztendlich, ob das irgendwann mal so sein wird, dass wir diese Krankheiten absolut heilen können, wenn der Körper schon einmal sehr krank ist, das ist, glaube ich, der größte Schritt, der gemacht werden muss. Ich glaube, dass, wo wir das Mikrobiom eher einordnen können, und auch viel ist ja in der Art der Prävention. Wir wollen eigentlich ja die Entstehung von Krankheiten letztendlich vorbeugen. Und hier spielt das Mikrobiom, denke ich mal, den ersten Ansatzpunkt, dass wir natürlich uns überlegen können, wie können wir ein gesundes Mikrobiom fördern. Letztendlich natürlich für bestimmte akute Erkrankungen, das sind jetzt zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, vielleicht auch bestimmte Arten von Infektionen, da können wir uns überlegen, dass da vielleicht das Veränderung des Mikrobioms, wie zum Beispiel ein Pillenprodukt oder ein Mikrobiom in Form einer Pille, dort eine Einsatzmöglichkeit finden wird. Ein ganz großes Forschungsfeld sind natürlich jetzt auch eben diese Metabolite, also diese Stoffwechselprodukte, die Bakterien produzieren, und man sich natürlich überlegen kann, dass das vielleicht einfach noch vielleicht sogar die sichere Art und Weise ist, die gesundheitsförderlichen Produkte des Mikrobioms zu sich zu nehmen, ist halt in Form von diesen Stoffwechselprodukten. Und da, ich denke mal, ist das Forschungsfeld derzeit so ein bisschen gespalten. Was ist die beste Art und Weise? Nehmen wir eher sozusagen diese Stoffwechselprodukte vom Mikrobiom produziert? Nehmen wir das Mikrobiom? Oder greifen wir sozusagen an einer anderen Stelle an? Nehmen wir zum Beispiel sogenannte Präbiotika zu uns? Das heißt also, besondere Nahrungszusatzstoffe, die halt eben die gesund machenden Bakterien im Mikrobiom besonders fördern und denen halt Nahrung zur Verfügung stellen.
Ist Präbiotikum dasselbe wie Probiotikum?
Also das Präbiotikum bezeichnet die Nahrungsbestandteile, die das Mikrobiom fördern, enthält aber keine lebendigen Mikroorganismen. Das Probiotikum an und für sich enthält dann die lebendigen Mikroorganismen. Also wir nehmen dann mit einem Probiotikum nehmen wir lebendige Mikroorganismen zu uns.
Das, was in diesen Joghurts drin ist, die uns extra teuer verkauft werden, weil sie gibt es ja schon seit Jahrzehnten, ne, das ist besonders gut für den Darm oder so. Das brauche ich ja vielleicht gar nicht.
Diese Probiotika oder diese zum Beispiel auch ja fermentierte Lebensmittel, das sind ja nicht nur Joghurt, das kann ja auch, sage ich mal, ein natürlich fermentiertes Sauerkraut zum Beispiel sein. Diese Lebensmittel, die haben auch auf jeden Fall einen gesundheitsfördernden Effekt, weil auch ja in diesen Produkten häufig eben diese mikrobiellen Stoffwechselprodukte, von denen ich vorher erzählt hatte, auch eben enthalten sind und wieso diese mikrobiellen Stoffwechselprodukte auch zu uns nehmen können, indem wir halt diese fermentierten Lebensmittel zu uns nehmen. Also ich möchte da nicht ganz so negativ sein, aber das ist nicht die einzige und beste Art und Weise, wie wir unser Mikrobiom fördern können.
Dann brauchen wir jetzt natürlich noch die beste Art und Weise. Das heißt, ich muss einfach was Gesundes essen. Was ist denn das Perfekte, damit ich die Lebewesen, auf die ich angewiesen bin, am besten füttere?
Beste Art und Weise, das Mikrobiom zu stärken, ist, ihnen Nahrungsbestandteile zur Verfügung zu stellen und das auf eine effiziente Art und Weise. Und wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann wird ja ein Großteil dieser Ernährung, möchte der Mensch aufnehmen, der Wirt aufnehmen und verdaut zum Beispiel die im Dünndarm. Dann bleibt natürlich für die Bakterien, die im Dickdarm vorhanden sind, wenig übrig. Und es gibt bestimmte Nahrungsbestandteile, die wir nicht gut verdauen können. Und das sind die Mikroorganismen im Darm zu sich nehmen können. Hierbei handelt es sich dann zum Beispiel um verschiedene Arten von Ballaststoffen. die letztendlich nicht durch den Menschen gut verdaut werden können und die, worauf sich dann die Mikroorganismen konzentrieren können. Also Ballaststoffe, das heißt typischerweise natürlich, ich sage jetzt mal, statt dem weißen Mehl eher das Vollkornmehl und viel und verschiedenes Gemüse.
Gemüse haben Sie erwähnt, dann frage ich Ihnen natürlich gleich danach, weil wir in den vergangenen Tagen immer wieder gehört haben, wie wichtig eine pflanzenbasierte Ernährung ist, dass Fleisch eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Gilt das auch für die Darmflora? Braucht ihr also sozusagen alles Mögliche an Pflanzen, aber nichts an Fleisch?
Die Darmmikrobiota wird so 90% glücklich sein mit einer pflanzenbasierten Ernährung. Es gibt natürlich auch verschiedene Bakterien, die auch Proteine, also das heißt auch die Proteine des Fleisches zum Beispiel, verdauen können, aber sie haben sich doch im Großen und Ganzen spezialisiert auf pflanzenbasierte Nahrungsmittel.
Das würde ja dafür sprechen, dass wir sozusagen in der Evolution tatsächlich als Menschen uns hauptsächlich auch von Pflanzen ernährt haben.
Jetzt muss man in der Evolution natürlich ganz weit zurückgehen, wann der, sag ich mal, der Mensch und auch ja Primaten sich zum Beispiel jetzt nur wirklich exklusiv nur von Pflanzen ernährt haben. Es gab natürlich immer wieder Phasen und auch bei denen sich Menschen im Laufe der Evolution auch von, ja, sagen wir, hauptsächlich Fleisch zum Beispiel ernährt werden, weil das vielleicht auch dann die haltbar gemachte Nahrungsquelle zum Beispiel war. Aber das hat natürlich auch einen Einfluss auf das Mikrobiom. Und heutzutage würde man grundsätzlich, denke ich mal, würden das 99% der Wissenschaftler unterstützen, dass das Mikrobiom grundsätzlich schon eher mit einer pflanzenbasierten Ernährung besser klarkommt und eben diese gesundheitsfördernden Effekte des Mikrobioms hauptsächlich dadurch gefördert werden. Das heißt aber ja nicht immer, dass ich sage mal, ein Fleischgenuss in Maßen, dass der nicht das auch mit einem gesunden Mikrobiom kompatibel ist.
Machen Sie, was essen Sie denn selbst?
Ich würde mich jetzt selber als, das der Fachbegriff als Flexitarier oder als auch als Omnivor bezeichnen. Das heißt, ich esse auch Fleisch, versuche aber mich natürlich, ja, auch bedingt durch meine Forschung natürlich abwechslungsreich zu ernähren. Das heißt also, zu meiner täglichen Ernährung gehört auch auf jeden Fall Gemüse, ungekochtes Gemüse und natürlich auch jede Menge Obst.
Sehr gut. Also das, was Großmutter und Mutter immer gesagt haben, was wir essen sollen, die lagen da gar nicht so falsch, wenn wir jetzt nur mal aufs Mikrobiom gucken.
Nein, die lagen da nicht falsch, wenn wir da auf das Mikrobiom gucken. Und es ist inzwischen auch klar, dass natürlich das Mikrobiom im Kontext, sage ich mal, des gesamten Organismus des Menschen auch gesehen werden muss. Und ich meine, es fördert nicht nur das Mikrobiom, sondern hat auch viele andere Aspekte der menschlichen Gesundheit, werden ja durch eine ausgewogene Ernährung und insbesondere, denke ich mal, weniger prozessiertes Essen, Nahrungsbestandteile auf jeden Fall gefördert.
Während ich Ihnen so zugehört habe, musste ich dann doch wieder an die Corona-Zeiten denken. Wir sind angehalten worden, alles möglichst zu desinfizieren. Wir haben darüber berichtet, dass es toll ist, eine Mundspülung, eine antibakterielle zu nehmen, die aber auch gegen Viren wirkt. Also dann nicht nur antibakteriell, sondern wie heißt der, Viruzid oder wie so? Ja, wahrscheinlich heißt das so. Ist denn diese, und weil Sie es vorhin schon mal angesprochen haben, ist denn diese hygienische Umgebung, die wir uns schaffen, also auch noch irgendwelche Desinfektionsmittel beizumischen, ob es dem Spüli ist oder der Seife, ist das auch eigentlich auch ein Fehler? Schadet das auch unserem Mikrobiom?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die Sie da stellen. Und ich denke mal, das wird jetzt im Laufe der Jahre, wird man das dann lernen oder muss man das erforschen müssen, inwiefern sich jetzt auch unser Mikrobiom dadurch verändert hat. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass weniger Mikroorganismen in der Umgebung auch heißt, weniger gute Bakterien in der Umgebung, die wir sozusagen eigentlich aufnehmen müssen und die vielleicht auch insbesondere die nächste Generation, das heißt die Kinder, aufnehmen müssen. Und hierzu gibt es ja ganz spannende Hypothesen dazu, dass letztendlich zu wenig Mikroorganismen, insbesondere in der Kleinkindphase, dazu führen, dass sich das Immunsystem nicht richtig entwickeln kann und dann letztendlich auch überaktiv zum Beispiel wird und sich vermehrt Allergien oder diese Autoimmunerkrankungen entwickeln, die es ja nicht gibt oder die es deutlich weniger gibt in Regionen der Welt, wo die hygienischen Bedingungen eben schlechter sind. Ich glaube, das war jetzt eine sehr akute Phase. Es war auch allen Infektionsforschern klar, warum wir eine erhöhte Hygiene betreiben müssen. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwann, wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, wieder das gesunde Mittelmaß finden, um zu verhindern, dass diese gesund machenden Bakterien auch aussterben und wir damit uns dann andere Gesundheitsprobleme fördern.
Total spannendes Feld. Also es gibt noch einiges zu erforschen, habe ich aber auch so rausgehört. Sie haben gesagt, es gibt ein paar Studien, es gibt Hypothesen. Das heißt, die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen.
Nein, wir haben, denke ich mal, ganz viel spannende Fragestellungen, die wir erforschen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren weitere interessante Erkenntnisse gewinnen können, die dann auch vielleicht näher daran sind, dass wir dann auch wirklich Patienten mit mikrobiombasierten Medikamenten dann behandeln können.
Super spannend. Dann sprechen wir doch wieder, wenn Sie die nächsten Erkenntnisse haben. Jetzt werden Sie sagen, Mensch, wir haben so viele Erkenntnisse. Einmal pro Woche kriegen wir neue Infos und können nicht einmal in der Woche miteinander sprechen. Aber dann finden wir eine andere Frequenz. Haben Sie, vielen Dank, Herr Professor Strohwig, dass Sie sich Zeit genommen haben, das alles aufzudröseln.
Ja, vielen Dank, Herr Schubert. Ein sehr interessantes Gespräch.
Wir hatten es ja gestern schon, als wir über dieses Duschen nur noch einmal in der Woche gesprochen haben. Da hat ja auch die Hautärztin gesagt, das macht der Körper ganz allein. Aber ganz allein macht das ja nicht, sondern mit diesen Bakterien. Ist völlig faszinierend, ne, zu sehen, dass diese ganze Hygiene, ich meine, wir wussten es ja auf eine Art, aber dass Forscher jetzt sozusagen mehr und mehr dahin kommen zu sagen, okay, alles hygienisch zu machen, ist wirklich eine Katastrophe. Auslöser für Allergien, Auslöser für andere Erkrankungen. Sensationell.
Und wie du sagst, ne, wir wussten es auf eine Art. Also ich erinnere mich, als ich klein war, meine Mutter hat in der Gärtnerei gearbeitet. Also ich war nach dem Kindergarten oder der Schule häufig da mit in der Gärtnerei und wir haben dann da gespielt und wir waren einfach, wir haben vor Dreck gestacht. Ja? Also da gab es irgendwelche kleinen Kanäle, wo wir dann irgendwelche Stichlinge gefangen haben. Wir waren so unfassbar dreckig von oben bis unten. Und Badetag war damals nur einmal in der Woche am Samstag. Und man hat sich halt zu Hause natürlich schon gewaschen und so, ne? Aber es war so dieses ganz super hygienische, wie es zum Beispiel meine Freunde in Kanada machen, da baden die Kinder jeden Tag. Also richtiges Vollbad, die werden richtig von oben bis unten abgeschrubbt. Ja, also wahrscheinlich ist das wirklich komplett falsch und so wie wir es früher gemacht haben, ist es einfach besser.
Ja, und auch wie das aus Amerika rübergeschwappt ist, dieses alles hat ein Desinfektionsmittel drin. Waschmittel, das desinfiziert, dann gibt es einen Hygienespüler, der auch nochmal 99,9% aller Viren und Bakterien vernichtet. In Seifen ist irgendwas drin. Natürlich war das praktisch, ne? Als es um das Coronavirus ging und wir alle gedacht haben, es könnte sich durch Hautkontakt übertragen. Und man soll sich ja auch die Hände waschen, das ist ja nicht der Punkt. Aber alles ist noch super hygienisch. Ich war doch bei Freunden in Amerika, tatsächlich, da wird das Haus alle komplett mit Chlorreiniger geputzt, damit wirklich alles super, super blank ist. Mhm. Allergien haben beide. Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass das zusammenhängt, ja, aber das ist schon krass, dass eigentlich so diese Basics, also dieses normale Leben, das wir früher, jetzt reden wir so wirklich wie ganz alte Menschen, hatten.
Opa und Oma erzählen vom Krieg, ja.
Ja, das fühlt sich so ein bisschen so an. Aber dass es überall Desinfektionsmittel gab in jedem Ding, das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Es gab ganz normale Seife und das war's.
Wir halten fest, also früher war nicht alles schlecht und die Art mit Dreck und Bakterien, Keimen und so weiter umzugehen war nicht die allerschlechteste und vielleicht versuchen wir alle mal ein bisschen wieder runterzukommen und eben nicht mehr ganz so auf die Hyperhygiene nachzugeben.
Und ich musste, als ich mit dem Professor gesprochen habe, immer wieder an die Kuhstallpille denken, über die wir hier im Podcast mal gesprochen haben. Du erinnerst dich, du hast ja damals diese Expertin dran, die gesagt hat, naja, das ist genau etwas, man kann bestimmte, da ging es um Heuschnupfen und um Allergien und so, ne? Dass man sozusagen die Bakterien, die im Kuhstall existieren, dass man die per Pille den Menschen gibt und man sie damit heilen kann. Ja, sensationell. In den Shownotes haben wir diese Folge nochmal verlinkt, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle die Kuhstallpille kaufen sollt. Ihr dürft aber. es würde vielleicht auch reichen, wenn wir alle sagen, Hygiene ist nicht, wenn ich alles abgetötet habe. Hygiene ist, wenn ich nicht stinke und nicht unfassbar dreckig aussehe.
Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder für euch da. Und wenn ihr euch in der Zwischenzeit langweilig sein sollte, gebt uns doch gerne eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Freuen wir uns sehr drüber.
Bis morgen. Dienstag, der 21. Juni 2021. Schön, dass ihr da seid.
Entschuldigung, ich habe es falsch geschrieben. Es ist 22.
Ach so, stimmt. Hätte mir auch auffallen können. Nicht müssen. Können.
Es geht um Bakterien, um Viren und Pilze, um... Wow, ein Satz und sie hat ihn nicht geradeaus rausbekommen.
Aber das ist doch unser tägliches Brot.
Halt den Rand.